HR3.
Der Gast des Tages.
Detlef Buck, Schauspieler, Produzent und Regisseur.
Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure, Detlef Buck. Carnegals, Wir können auch anders, Männerpension, Knallhart, Hände weg von Mississippi und Same Same But Different. Das ist nur eine kleine Auswahl seiner Filme. Er produziert Filme, er ist Autor und als Darsteller war er sogar öfter am Set als auf dem Regiestuhl. Und das, obwohl die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule in Hamburg mal in die Hose gegangen war. Buck ist in Bad Segeberg geboren, aber aufgewachsen ist er auf dem Bauernhof der Eltern in einem kleinen Dörfchen in Schleswig-Holstein. Dort liegen seine Wurzeln, die er immer noch pflegt. Er liebt die Landwirtschaft, aber genauso gern ist Buck ein Stadtmensch und genießt das Leben in der Großstadt. Beim Filmemachen legt er sich nicht auf ein Genre fest, sondern macht Komödie, Drama, Kinderfilm. Ein Markenzeichen ist sicher der schrullig norddeutsche Humor, der viele Buck-Filme auszeichnet. Detlef Buck wollte als Kind ein Indianer sein, der Amerika zurückerobert. Das Kriegsbeil hat er dann doch nicht ausgegraben, sondern stattdessen das Kino erobert. Aktuell arbeitet er an seiner neuen Komödie Rubbel die Katz mit Alexandra Maria Lara und Matthias Schweighöfer. Und ob es an seiner Herkunft vom Lande liegt, dass er sogar imstande ist, ein Küken zu sprechen, das weiß er selbst am besten.
Ja, guten Morgen, Detlef Buck.
Guten Morgen.
Ja, Küken sprechen, das ist die neue Aufgabe bei Hopp, Osterhase oder Superstar, ne?
Ja, aber mit Akzent, mit einem spanischen Akzent.
Man denkt ja an vieles, aber nicht an Küken, wenn man dich so vor Augen hat.
Ne, vor allen Dingen ja auch nicht an Spanier, wenn man mich vor Augen hat.
Doch, die Feurigkeit, dieses Revolutionsgel, das habe ich natürlich schon vermutet.
Wir haben das Revolutionsgel, genau.
Ja, genau. Nee, du sprichst tatsächlich ein Küken in diesem neuen Film mit einem spanischen Akzent.
Ja.
Gib schon mal einen kleinen Vorgeschmack drauf, wir reden nachher über den Film.
Viel Spaß mit deinem privilegiertes Leben.
Ah.
Carlos, na, es ist halt es gibt einen Grund eben, dass eben die Arbeit wird ja, wie man weiß, bei den Eiern nicht von den Hasen gemacht, sondern eher von Hennen und Küken. Und die machen halt die Arbeit, aber sie bekommen nie den Ruhm, nur der Hase. Und deswegen, weil das in Amerika auch viel Arbeit gemacht wird von Südmexikanern oder südamerikanischen Einwanderern, hat das wohl einen Akzent, das war der Grund.
Also, das ist ja eine knallharte Politik. Wir steigen ja hier ein in Mindestlohndebatte, ja?
Ja.
Es geht um, worum noch? Arbeitszeiten? Samstagarbeit, Sonntagarbeit, Feiertagsarbeit, es geht um Ostern.
Ich will gar nicht so kleingeriert sein. Es geht einfach um, dass es eine Gleichberechtigung ist an dem, sagen wir mal, Ruhm, den der Hase andauernd von sich trägt und das Küken nichts davon hat. Es ist halt unbekannt. Und Revolution ist ja ein Thema, was ja in Nordafrika jetzt auch plötzlich so umschließlich ist. Ein sehr moderner Film.
Ja.
Und ich finde, Kinder unterfordert man viel zu sehr. Man denkt immer, Kinder kriegen nichts mit. Und ich habe jetzt wirklich wahnsinnig, das ist so interessant, dass selbst Vierjährige Fukushima mitkriegen.
Das heißt, du hast drei Kinder. Diese Diskussion führst du dann eben natürlich auch zu Hause. Deine Kinder fragen dich.
Kinder sind, das hat natürlich auch viel mit neuen Medien zu tun, aber auch sind mehr aware, als man denkt. Das ist sowieso immer.
Mhm.
Aber man stellt sie meistens dann unter so einen Scheffel, also man macht das zu klein. Man kann, bis man Kinder überfordert, das geht nur, wenn man sie in Unsicherheit wiegt. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man einem Kind ein Sicherheitsgefühl gibt und dann sind die sehr wach.
Ja, und es geht natürlich auch um Offenheit. Klar, wie offen diskutiert man das? Und wenn wir das am Beispiel deines Filmes machen oder der aktuellen politischen Situation, da geht es natürlich auch um Gerechtigkeit im Film. Es geht darum, eben auch Träume zu verwirklichen, sein Leben zu leben, indem man sich dann erfüllt fühlt.
Ja, weil ich meine, der Erbe des Osterhasens, der Junge, will sich individualistisch verwirklichen, indem er Superstar werden will. Woher er hat, ist mir schleierhaft.
Ein Rätsel.
Ja. Und in dem Moment greift Karloff ein und sagt, dann vielleicht doch ich. Und ich verstehe das. Ich meine, dieses Schreien nach Superstar werden wollen, ist ja geradezu auch bei meinen Gören dann auch.
Das ist doch wohl ein Albtraum, wenn die Kinder sagen, ich will zu so einem...
Ja, ich verstehe das auch nicht. Aber sie ziehen sich da rein. Aber man darf es ja auch nicht abwürgen und man muss es ja auch nicht klein machen. Das ist alles...
Faszination, Ruhm.
Es legt sich dann auch. Es legt sich alles. Ich meine, sowas.
Das liegt dann aber wieder am Einfluss der Eltern, oder?
Nein, definitiv. Man bleibt ja nicht gleich. Man wird ja einen Zacken älter und dann irgendwann legt sich es einfach.
Also, wenn wir auf dein Leben zurückblicken, du bist ja heute mein Gast des Tages.
Um Gottes Willen.
Ja, dann wollen wir, haben wir so
deswegen
viel zu tun.
Deswegen bin ich nicht gekommen.
Hör dir das an, deine Filmografie hier, das ist ja Wahnsinn. Sag mal, du arbeitest ja nur.
Nein.
Muss ich mir Sorgen machen?
Nein. Das ist, ich letztendlich bin gerne mit Freunden zusammen, mit denen ich dann auch parallel arbeite und deswegen merke ich die Arbeit nicht so.
Ah, das ist ja eine wunderbare Mischung. Lieber Detlef, wir sind ja beide Nordlichter jetzt heute an diesem Sonntagmorgen hier in Hessen. Wollen wir mal Lust machen auf Norddeutschland? Du bist ja aus Nienwohl, ne? Das ist ja Bagdeheide ist das da oben. Bagdeheider Moor.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so Lust macht,
doch,
wenn du sagst,
doch.
Das ist Bagdeheider
Moor. Komm, wir müssen hier die Fahne hochhalten.
Na, ich finde, also es gibt genug Touristen. Ich muss da jetzt nicht das letztendlich Werbung machen. Für mich muss man da auch nicht für. Nein, bin ich gar nicht so.
Ich glaube, ich war mal in dem Dorf. Ihr hattet mal in so einer Dorfkneipe für Austauschschüler, die nach Amerika gegangen sind.
Ja.
Gab es so eine Zentrale. Das war mein einziges Mal, dass ich da in deinem Ort war.
Ja, das hat man da wirklich, Youth for Understanding, man hat es dahin gelegt, weil da nicht viel los ist. Und damit die mal so ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln können, fernab von Ablenkung. Na, deswegen, wenn jemand keine Ablenkung möchte, dann ist das ideal. Aber das, es gibt ja auch unterschiedliche Orte da in Norddeutschland. Ich sehe das ja auch mehr als einen Flecken Norddeutschland. Wirklich, für mich ist das so eine Kiste. Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, das gehört für mich da irgendwie.
Ja, aber du hast
zusammen.
Noch diesen starken norddeutschen Akzent, deswegen muss man mit dir über Norddeutschland sprechen. Und
ich verstehe das gar nicht mit Akzent.
Der ist total sexy, den musst du, darfst du nicht ablegen.
Ich würde sexy, das verwirrt mich dann, weil ich dann denke, ich muss drauf achten, dann wird das ganz katastrophal. Denn ich weiß gar nicht, wenn man mir sagt, sprech doch bitte Hochdeutsch, dann weiß ich gar nicht, was der meint. Aber das ist mehr so eine Färbung. Wenn ich zu lange in Bayern bin, da bin ich auch oft, dann spreche ich auch einen bayerischen Akzent. Ich nehme das schon ein bisschen an.
Ja, du bist ja so ein Chamäleon.
Na,
ja,
das
ja
jetzt
für
ab.
Deinen neuen Job musst du ja beim Synchronisieren, wollte ich gerade sagen, du hast ja die Rolle gesprochen, dieses...
Das Gucken.
Kriegens, das Gucken. Hast du auch das Gucken, dann kannst du Spanisch, also das heißt, du bist da sehr, sehr vielseitig. Aber bist du denn noch jemand, der oben da auf dem Land ist, wo die Deiche sind und das Watt und diese großen Ebenen? Bist du noch viel oben im Norden?
Ich bin heute Morgen aufgestanden und bin dann hierher. Ja, es ist, wir haben auch Zeitumstellung.
Ich dachte, da gehen die Uhren immer anders.
Sie gehen anders, aber die haben wir irgendwie auch gehabt. Und ich bin sehr früh gewacht geworden, das war... raureif und es hat gefroren. Ne? Das Frühjahr fängt aber bald an, da sind die letzten Zuckungen laufen. Und dann bin ich hierher. Und hier waren
die. Und hier siehst du blühende Forsythien, lauter.
Ja,
Hessen,
so dicke
die
ist das jetzt. Ich habe gedacht, eigentlich, das ist ein, man sagt ja bis nach München, das ist so eine Woche.
Aha.
Das ist der Frühling schneller kommt. Aber also ich habe mehr erwartet, muss ich sagen.
Du hast mehr erwartet?
Ja, mehr Blüten.
Sag mal, du hast ja nur den Weg hier ins Studio. Da ist natürlich nicht
ich bin sehr wach.
Blühende Landschaft. Komm, du hältst es doch mit Medvedev. Der hat doch gerade gesagt, Russland macht das jetzt noch einmal mit, diese Zeitumstellung. Dann ist Schluss. Will das dem Mensch und Tier ersparen. Es ist viel zu anstrengend.
Ich kenne sehr viele, die das auch besonders wegen den Schulkindern sagen. Es ist eigentlich dann immer, meine Kinder kommen auch aus dem Takt. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt... Hat man das nicht mal aus Energiegründen gemacht?
Ja. Man wollte Strom sparen. Und das in den heutigen Zeiten, gestern überall große Atomdemos, ist doch eigentlich ein super Ansatz.
Ich weiß nicht, damit man abends nicht so früh das Licht anschaltet und wir länger arbeiten können, oder?
Ich glaube, damit es morgens früher hell ist und wir morgens nicht so früh das Licht anschalten.
Quatsch, das ist auch früher, das ist auch morgens, nee, halt, abends ist es länger hell, morgens ist es länger dunkel.
Nee.
Das ist die Zeitumstellung, natürlich.
Ja, bei euch oben im Norden ist es natürlich lange dunkel.
Gut. Wir konzentrieren uns dann, wir dichten dann.
Mein Lieber, was machst du denn zurzeit gerade? Woran arbeitest du?
Dies und das. Nein, ich...
Dies und das?
Das ist ein...
Dein aktuelles Projekt?
Das ist ja, wir haben abgedreht, das wird... Ach, das ist... Wir besitzen im Schneiderraum für Rubbel die Katz oder stell das Szenchen um, was ja so schön ist, die Schauspieler sind fertig. Das heißt, und jetzt bringe ich da Ordnung rein. Und das ist dann der Schnitt, ne? Vielleicht kürze ich dann, schmeiß Sätze raus, dann lasse ich sie nur noch gucken.
Da lässt du Schauspielerkarrieren vielleicht
Nein, ich das ist alles zum Guten. Dann wird eine schöne Musik rübergelegt, Töne, und dann ist das alles harmonisch.
Haben wir hier auch immer unten drunter unter unserem Gespräch so eine leichte Musik? Gefällt dir das eigentlich?
Nein, nicht immer. Das geht nicht immer. Dramatisieren habe ich auch. Das ist eine Komödie, Rubbel die Katze.
Der Titel ist ja sehr lustig.
Ja, finde ich auch. Da haben wir auch dann durchgesetzt. Wir haben gesagt, wenn man es hat... dann hat man es. Das ist nichts schlimmer, als wenn man einen Titel hat, der nichtssagend ist.
Und wie lange suchst du nach einem Titel?
Manchmal sehr lange. Manchmal ist der noch nicht mal, der wird gedreht. Bei Wir können auch anders hieß es immer Unternehmen Victor. Das fand ich ganz schauderhaft. Und Wir können auch anders fand ich dann ganz gut. Worauf wir abfahren. Ich finde Titel, manchmal gelingt es auch nicht. Knallhart war immer ein schwieriger Titel, aber so hieß das Buch, das war nicht so wahnsinnig.
Aber mit Robel die Katz bist du zufrieden. Man muss automatisch lachen, wenn man diesen Titel hört.
Das habe ich mit Decker, der Annika, die hat ja auch keinen Ohrhasen mit, initiiert und die hat einen Hang zu den Tieren, glaube ich. Das ist eine Frau.
Ja, auch Männer haben ja einen Hang zu Tieren, oder?
Ich glaube, Frauen, also in speziellen Katzen, ich kenne viel mehr Frauen, die,
so Katzenfrauen?
Die vernarrt sind. Und man muss da als Typ schon sehr vorsichtig sein, was man sagt oder wie man sich verhält.
Bevor du nach dem Sternzeichen fragst, erstmal fragen, hast du eine Katze oder nicht?
Ja, kann man ruhig mal fragen. Aber in diesem Fall haben die Hongs, das sind die Jungs, das sind so Brüder, die haben eine Katze. Also ich liebe den Kontrast.
Okay, über den Film sprechen wir gleich, über deine Arbeit als Schauspieler und als Regisseur auch noch. Du bleibst mein Gast heute an diesem Sonntag, Detlef Buck. Ja, hat heute Morgen sein Raureifhaus verlassen im hohen Norden und ist jetzt heute hier in Frankfurt live unser Gast. Und wir möchten vielleicht ein bisschen jetzt über das Filmemachen sprechen. Denn als Regisseur hast du ja eine unbändige Lust und Energie, Filme zu machen und Filme zu produzieren. Wann hat denn das angefangen? Wann hast du das gemerkt, diese Leidenschaft?
Wann ich die Leidenschaft gemerkt habe? Ja. Weißt du gar nicht. Die Kronbrüder haben gesagt, sie haben bis heute noch nicht gemerkt, dass sie die Leidenschaft gemerkt haben.
Ach komm.
Nein, das ist letztendlich, glaube ich, entstanden dadurch, dass ich während der Schulzeit fing an, zu fotografieren.
Mhm.
Und das hat mir irgendwie gefallen, und weil es was ganz, man konnte in Anführungszeichen kreativ irgendwas selber entwickeln, den habe ich dann selber entwickelt. Und dann habe ich mich damit so auseinandergesetzt, Stück für Stück, und dann merkte ich, damals war die Hamburger Filmförderung ganz frisch. Und er sagte, es gibt eine Filmförderung, da kannst du hingehen als Laie.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das. Und dann wenn ich dann irgendwo mal was mache, dann kommt eine bestimmte Beharrlichkeit hoch. Und die braucht man schon für einen Film, auch heute. Das ändert sich nie. Also diese Art von Beharrlichkeit, etwas, was man sich
Wofür brauchst du genau die Beharrlichkeit? Also jemand, der die Branche jetzt nicht kennt, was würdest du ihm da vermitteln? Was braucht man?
Du musst eigentlich immer wieder neu anfangen. Das heißt nicht, du kannst nicht sagen, jetzt wiederhole ich genau das, was es war, weil es immer anders ist.
Und die Erfahrungen der vergangenen Filme zählen nicht?
Aber du musst sie immer neu definieren. Also wenn ich jetzt... Ich sage, die Vermessung der Welt wollte ich eigentlich machen vor Robel die Katz. Und dann habe ich aber das Geld nicht zusammengekommen und ich konnte das auch nicht durchsetzen, weil man da nicht das nicht glaubte. Dann habe ich mit Daniel Killmann zusammengesetzt und jetzt entwickeln wir das
Buch. Dem
Autor
dieses Erfolgromans.
Ja. Und dann jetzt geht die Reise weiter und es geht auf 3D dann weiter, weil ich das sagte, und das muss man jetzt erstmal dann auch sich dann damit in Verbindung setzen. Das ist jetzt nicht so, ich sage, kenne ich alles, sondern man muss sich dann wieder öffnen. Und dann hast du immer ein neues Team. Also immer eine neue Zusammensetzung und du weißt auch nicht.
Aber als Regisseur stelle ich mir jetzt vor, du hast die Fäden in der Hand und du kannst ja sagen, wen hättest du gerne als Kameramann, wen für Licht und
so
weiter.
Das ist ja kein Wunschkonzert, ist es ja schon so, dass...
Du kannst dir das doch aussuchen, oder?
Wenn ich mir, ich habe gearbeitet mit Slavomir Iziak, der hat davor Harry Potter gemacht und dann sagt er, naja, also er weiß nicht, ob er jetzt mit nach Kambodscha geht, das ist doch schon gefährlich da. Also ich sage, das ist nicht gefährlich, aber ja, eine bestimmte Art von Lebensqualität, weiß ich nicht. Er wollte da nicht unbedingt mit, obwohl ich gerne mit ihm zusammengearbeitet habe. Und bestimmte Schauspieler haben auch nicht Zeit. Es ist jetzt nicht, wir sind vor allen Dingen in einem deutschen Sprachraum, wo man jetzt auch nicht gleich in dem Englischsprachraum sofort Zuspruch bekommt. Denn auch wenn Vermessung der Welt beispielsweise ein tolles Buch ist, was man international besetzen könnte, mit Bonpland in Frankreich und die Franzosen sind da eh nicht gerade die, sagen wir mal, sofort offen, wenn ein deutsches Projekt kommt, es sei denn, man ist Haneke.
Also das heißt, man braucht Hartnäckigkeit, man braucht einen langen Atem, man braucht sicherlich auch Kampfgeist, um so ein Projekt durchzusetzen.
Und Naivität.
Auch noch?
Ja. Das ist lustig.
Das überrascht mich jetzt.
Ja, das ist eine gute Kombi. Weil
das heißt, du wischst alles weg, machst die Tafel wieder frei und bist ganz, ganz.
Ja, dann muss ich wieder freuen auf einen neuen Take. Obwohl es schon 5, sagen wir mal, du hast einen Take, einen Schauspieler, und das geht irgendwie gar nicht. Und dann sagst du, okay, gut, dann nochmal anders. Also du merkst, irgendwas hakt, die Szene, irgendwas stimmt nicht. Das hatten wir. Und dann plötzlich, gut, man lernt. Früher habe ich dann ab und zu mal auch mal, wurde ich nervös. Das äußerte sich dann mal in einem kurzen Brüllen. Bringt gar nichts. Und jetzt erdulde ich eher, werde demütig und dann geht irgendwas. Ja, Demut ist ja auch wirklich, du musst ja sagen, ganz mal entspannt und dann ist einfach durch das immer wieder wiederholen. Es ist so wie, kannst du auch in ein Kind nicht was reinprügeln. Also entweder das geht, das hat was mit Chemie zu tun, auch zwischen den Leuten. Du musst auch gute Leute auswählen. Das ist eine ganz selbe Sache. Entweder ist eine gute Chemie oder da gibt es auch immer mal Ads dazwischen, die nicht zueinander passen, obwohl sie für sich allein genommen vielleicht sympathisch sind. Hatte ich früher auch schon mit Kumpels. Ja, wenn bestimmte Kumpels zusammenkamen, ging es nicht, weil da einer dabei war, den sie nicht mochten.
Aber du bist ja der es dann zusammen mischt, oder hängt das eben auch noch von anderen Faktoren ab, wo dir als Regisseur dann auch Grenzen gesetzt werden? Sicherlich finanzielle Grenzen, aber
ja. Zeit, ob jemand in welcher Phase befindet er sich gerade. Sagen wir, nehmen wir jetzt einen Schauspieler, ist er jetzt glücklich oder ist er komplett kreuzunglücklich und kennt sich gar nicht mehr mit sich selber aus? Dann hast du eine andere, hast du eine Vollzeitbeschäftigung.
Aber das klingt ja so, als bist du auch noch mit Psychologe.
Jetzt will ich jetzt nicht Schauspieler, aber es ist schon so, dass man letztendlich, da man ja dicht zusammenlebt, man ist ja in dem Moment auch, wenn man in Kambodscha, wenn wir da drehen, dann ist man da zusammen. Und wenn einer dann sagt, ich...
Bei same, different.
Ja, ich will nach Hause, sag ich mal, dann hast du dann... Also klar.
Also Heimweh geht schon mal.
Heimweh ist schlecht.
Heimweh ist schlecht.
Das ist schlecht. Ich hatte viel früher Heimweh, jetzt habe ich es aber nicht mehr.
Gott sei Dank. Mein Gast des Tages ist heute Detlef Buck, der eben erzählt hat, früher... Du bist nochmal laut geworden am Set. Mittlerweile merkst du, man wird demütig, ruhig, geht auf die Schauspieler natürlich nochmal ganz anders ein. Wenn du jetzt auf deine Filmografie zurückschaust, gibt es noch ganz besondere Erlebnisse, die du hast als Regisseur, an die du dich besonders gerne erinnerst? Es ist ja unglaublich lang, die Liste der Filme, die du gedreht hast. Ist dir noch was ganz besonders in Erinnerung geblieben?
Wenn ich jetzt das beantworten muss, sage ich immer nein. Aber ich schreie jetzt auch nicht mehr, weil ich ruhig oder auf sie zugehe. Man erschreckt dann auch alle. Das ist das eigentlich, kann man wirklich sagen. Und das habe ich, manchmal muss man es trotzdem machen. Mal erschrecken, aber grundsätzlich eher nicht. Na, was ich, das ist immer so, das ist immer ganz schwer zu beantworten. Man sagt, hast du denn irgendein Erlebnis bei den Dreharbeiten von Rubbel die Katz, was man sagen könnte? Oder
ja, oder knallhart oder same, but different oder sowas. Bei dem einen ist es dann vielleicht das Land, das ist ein Schauspiel, sind Momente.
Same, but different, weil ich meine, das war eine ganze lebensanschneidende Reise für mich, weil ich habe da heute auch noch Kontakt zu. Da sind drei Kinder, also Müllkinder, die ich da ja getroffen habe, die auch im Film sind, die gehe ich jetzt begleite ich zur Schule, also ich zahle das Schulgeld und dass die Eltern sie nicht immer zur Arbeit schicken. Das ist eben so eine Sache, wo ich ja immer noch Kontakt habe über einen Schauspieler, Jan Müller, der da lebt und dann immer jeden Monat also den Eltern 120 Dollar gibt und dann das Schulgeld bezahlt für drei Mädchen. Und dann hast du dann so, das ist ja also nicht eine Adoption mit Export von Kindern nach Deutschland, sondern vor Ort unterstützen, sofort.
Für Bildung dann sorgen, klar.
Ja, das ist ja eigentlich das Wichtigste und Größte. Gut, in dem Sinne, ich meine, das ist dann, wenn man sagt,
um den Kreislauf,
mich beeindruckte das natürlich schon, als ich dann auf so einem Müllberg war und die haben, ich nenne aktive Müllsortierung gemacht haben und du triffst auf jemanden und denkst, die acht und sortiert Müll und nicht, das ist ja ein System, wenn ein frischer Mülllaster ankommt, ist oben sind die Erwachsenen, also die Gutgestellten und die Kinder ganz unten. Und dann wird da Plastik raussortiert. Was wir dann als Handy wieder zurückkommen. Also wird einfach, in China machen sie es ja auch ganz viel, sammeln Plastik ein und dann wird das recycelt.
Also das sind sicherlich ganz bewegende Momente und ganz beeindruckende Momente. Wann merkst du denn, dass jetzt Zeit ist für einen neuen Film? Also bist du derjenige, der entscheidet, jetzt habe ich Lust oder ich habe auch das Geld, um einen neuen Film zu drehen? Wie passiert sowas in deiner Funktion als Regisseur?
Ja, in dem Sinne ist es wird immer ein Projekt parallel vorbereitet und eins geht raus. Und es kriegt dann, und das versuche ich immer wieder, ich habe Projekte, das ist ein historisches Rob-Movie, das habe ich schon, glaube ich, 12 Jahre und es geht irgendwie nicht voran. Ich habe das jetzt nochmal.
Woran liegt das dann zum Beispiel?
Das ist eine unbekannte Geschichte und die Menschen lieben bekannte Geschichten. Aha. Und die wollen sie immer wieder gern sehen. Also auch Erwachsene sind manchmal wie Kinder, so wie bei Hopp. Also es ist eigentlich fatal, dass sie oft nicht aufmachen für eine Geschichte, die man nicht kennt. Das ist viel schwieriger, dafür Geld zu akquirieren. Sagen wir mal, es wird nochmal verfilmt, man glaubt es nicht, die 3 Musketiere. Na, wer hätte es gedacht? In 3D, na, heißer. Jetzt werden nochmal alles in 3D verfilmt und immer nochmal dasselbe. Und eine neue Geschichte hat es sehr viel schwieriger. Und sie wollen eigentlich immer same, same. Nicht different. Nein, nein, das ist echt.
Same, same, same.
Same, same, same. Das mögen sie am liebsten auch.
Und wie verteilst du für dich deine beruflichen Standbeine? Du hast ja mehrere. Also wann weißt du jetzt, ist es mal wieder Zeit oder verspürst du vielleicht die Lust, selber vor der Kamera zu stehen? Oft ist es ja auch eine Kombination. Du führst Regie und spielst gleichzeitig mit.
Ja, meistens stehe ich schon in einer Realisationsposition. Also ob das Produzent ist oder mache auch Werbung, weil ich das gern mache, weil es eben schnell ist und nicht nur cashmäßig. Viel kriegst du jetzt auch nicht mehr.
Nee, das ist total unwichtig.
Na, nicht nur cashmäßig, sondern es hat einfach damit zu tun, dass wenn man einen Film macht, also Vermessung kenne ich schon seit jetzt 2,5 Jahren. Und ich kann nicht nur, ich muss mich selber bewegen mit Kamera ab, Locations. Und ich mache das, weil ich in alle Herren Länder dann auch komme. Auf, nicht als Tourist, sondern als arbeitende Eule. Dann hast du einen anderen Einblick. Und das, wenn du auf Kuba drehst, ich meine, den Kontakt nach Kuba, den habe ich so bekommen. Da haben wir Freunde, da haben wir einen Hund, weil ich da gedreht habe 2-mal. Weil es ist einfach was anderes, als wenn du da nur hintümpelst und in so ein Ressort reinwackelst.
Mhm. Also ist das ein Schlüssel natürlich auch, um einen tatsächlichen Alltag in einem ganz anderen Umfeld dann zu erleben, ja, und dort auch nochmal anders einzutauchen, näher dran zu sein an den Menschen. Aber das hängt ja auch davon ab, ob du jetzt die Gelder bekommst, um einen Film in einem Land vielleicht deiner Wahl zu realisieren. Und als Schauspieler, wonach entscheidest du dann, ob du eine Rolle annimmst oder nicht? Nach Zeit? Oder?
Ja, weil als Schauspieler eher nach Zeit. Also wenn ich dann, Haneke hatte das eher so, weil ich ihn mochte und ich finde ihn ja sehr witzig, das muss man sich auch erstmal reingeben, aber er ist sehr witzig. Und dann kam der Vorschlag, dass ich da eine kleine Rolle mache und dann passte das. Ich hatte,
wo ist das jetzt gewesen?
Bei das Weiße Band oder so. Aber wenn du jetzt Tarantino, da sollte ich auch zum Casting kommen und dann ging es nicht wegen Same Same But Different, dann war mir das wichtiger und das hat dann auch nicht stattgefunden, warum soll ich denn da hingehen? Also es ist jetzt nicht etwas, was in erster Linie, wie gesagt, ist schon für mich die Realisation und nicht dass ich jetzt als Schauspieler, ich bin auch da ganz gerne eher der Beobachtende, als dass ich jetzt beobachtet werde, obwohl es mir, wenn ich vor der Kamera stelle, nichts ausmacht, ist mir eigentlich ziemlich schnurz.
Aber du musst es dann ja auch ableben können, deine eigenen Fähigkeiten als Regisseur, wenn du als Schauspieler gebucht wirst, also gehst du ja hin und musst dich
ja... Ich bin ja neugierig, ich gucke dann gerne, wie Haneke das macht oder Tarantino, den habe ich dann erst in der Premiere kennengelernt, aber so, Spielberg hatte jetzt ein Casting, sollte hinwackeln. Habe ich auch gemacht. Ich war aber, das spielte im Ersten Weltkrieg, es ging nicht aus. Ich war aber schon zu alt, glaube ich.
Na, das glaube ich nicht. Das müssen andere Kriterien gewesen sein. Also,
ja, vielleicht auch, ich habe dann ihn direkt angesprochen im Casting. Man darf ja gar nicht drüber reden, aber ist mir auch schnatzegal. Man darf ja heutzutage kaum noch was. Man muss ja immer Unterlassungen unterschreiben und sowas oder Rechte abtreten fürs Universum. Können mich dann auch kreuzweise, weil am Ende ist es ja, dass man, sagen wir mal, ein bestimmtes Maß an Freiheit für sich behält.
Detlef, und du wolltest mir erzählen, wie war es beim Casting hier mit Steven Spielberg? Du lässt ja hier die Worte fallen, der Superstars, Quentin Tarantino und so weiter und so weiter.
Ich wollte nur angeben,
deine Karriere läuft. Und jetzt sagst du, jetzt kann man überhaupt nichts erzählen über das Casting. Wahrscheinlich warst du gar nicht da. Das ist ein guter Trick, du sagst hier.
Ja, genau. So macht man das. Man lässt immer Dinge fallen.
Ich mach das falsch.
Und muss dann wir hatten ja gesagt, dass man immer Unterlassungserklärungen heutzutage macht, weil das alles über Marketing läuft und dann haben hier viele Leute immer mehr Angst und ich
halte. Wie geht das denn? Ruft der dich dann an oder deine Agentur?
Nee, du machst ein Casting, machst es mittlerweile, wird es auch aufgemacht über auch Skype tatsächlich. Mhm. Aber hier ist es so, dass du gehst zu einer Casting-Agentur und dann machst du das Casting. Und am Ende erzählst du irgendetwas noch Persönliches. Mhm. Und dann habe ich ihn direkt angesprochen und gesagt, nee, cut aus, das macht man nicht, damit es an eine objektive Kiste ist. Und ich denke, ja, was soll's, aber
Was hast du denn gesagt zu ihm?
Was habe ich ihn? Ich habe ihn direkt angesprochen zu meinen Erfahrungen über Pferde. Wir haben wollte was über es geht über Pferde. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich schon Erfahrung damit habe. Und er sagt, nein, nicht ansprechen, nicht ansprechen.
Und da warst
bitte
du
nicht
raus.
Ansprechen. Ja,
raus.
Nicht ansprechen. Ja.
Es hätte eine große Karriere werden können, aber Gott sei Dank hast du ja schon eine.
Ja,
denkt man dem dann nach, da musst du doch immer warten. Da bist du jetzt immer im Wartestand. Meldet sich Steven Spielberg oder nicht? Oder hakst du das dann ab?
Ich bin ihm ja schon begegnet. Auch. Und das ist jetzt nicht so, dass für mich dann da irgendwas sich konkret durch verändert, dass man jetzt Steven Spielberg begegnet. Weil am Ende macht ja jeder auch seins. und ich wird jetzt nicht dann plötzlich in eine Kiste reingeschossen werden, wo bloß weil der einen gut findet, dass man da supported wird.
Ja, aber ich meine, alles hat ja mal angefangen, dass du bei der Filmförderung reingelaufen bist, hast ein Foto von dir da aufgehängt und hast gesagt, so, wenn ihr mal einen Bauern braucht, der eine Rolle spielt, dann...
Das ist ja alles Quatsch.
Das stimmt alles gar nicht.
Nee, das ist...
Wird du bist auch kein immer... Bauer und du hast kein Foto aufgehängt.
Nein, ich bin gelernter Bauer. Das ist aber nicht das Ding, dass ich das so verkauft habe, sondern das hat man dann gerne geschrieben, weil, wie gesagt, der Mensch braucht ja Geschichten und dann hört sich das besser an, als wenn das immer der Wahrheit entspricht. Weil es einfach dann schön plakativ ist und das kann man besser verkaufen. Und es ist dann irgendwie.
Aber was war denn zuerst da? Deine Lust auf Regie oder deine Lust aufs Schauspielern?
Zuerst war da, also ich parallel, wir hatten Theater AG und Foto AG. Und es fing beides parallel an. Die Schule war definitiv etwas, was mich geprägt hat. Und gute Lehrer, also gute, engagierte Lehrer sind wahnsinnig prägend. Wenn die Lehrer schlecht sind, hatte ich auch, das ist katastrophal. Das ist katastrophal.
Also es waren Nachmittags-AGs ganz normal an der Schule.
Ja, und wenn
bei
man
dir
begeistern kann, ist es doch super. Und dann kombiniert mit der Ruhe zu Hause vielleicht, das ist es. Ja, dann habe ich eben... mir sowas ausgedacht. Es geht ja, wenn man einen Film macht, ob man sich etwas vorstellen kann oder nicht. Und entweder kann man sich was vorstellen, wie das vielleicht am Ende wird, oder dann ist, wenn das nicht ist, dann soll
dann
man
brauchen
das
wir gar nicht erst anfangen. Und deine Eltern haben das immer alles so ganz wohlwollend begleitet? Oder sind die irgendwann mal nervös geworden?
Ich glaube bis heute noch, dass das, sagen wir mal, irgendwie auch Publikum ist nicht so treu wie das Wetter. Nein, das letztendlich, dass man es nicht berechnen kann. Nein, dass die Angst, das ist eine Irrationalität. Das ist ja kein Job mit Lebenssicherheit. Und dadurch gibt es immer so ein Spiel, wo sie sagen, ah, das kann doch noch ins Auge gehen.
Aber in der
gehen.
Landwirtschaft hast du es doch heute auch nicht mehr.
Naja, es wird immer früher. Aber ein Film kann aber auch mal ganz schnell unter 100.000 Besucher landen.
Ja, aber du weißt ja auch nicht mehr, ob die Milchpreise gleich bleiben, ob die Ernte gut wird, ob du einen verregneten Sommer hast, was wir ja auch haben.
Die,
also es
die,
gibt
die,
auch
die
viele
existenzielle Not da bei einem kleinen bäuerlichen Betrieb kenne ich ja. Das ist jetzt ganz klar. Ja. Das ist auch etwas, wo ich jetzt nicht unbedingt wieder rein will. Und ich habe das ja auch immer noch in der Backe. Nein, ich meine nur, dass sie letztendlich immer noch...
Du musst irgendwann den Hof übernehmen, wie in so einem Märchen.
Ja, muss ich, habe ja eh. Der läuft ja. Also.
Aber es gibt eben, weil wir es jetzt nur sagen, also natürlich auch ein finanzielles Risiko, auch wenn man Filme macht, ja. Wann merkst du denn, läuft ein Film, läuft der nicht? Wird das ein Erfolg? Wird
das weiß man heutzutage an dem Tag, wo er rauskommt.
Sofort?
Wissen die Leute, ja. Das wird ja alles hochgerechnet. Wir haben Wahlen, wird alles immer hochgerechnet und dann weiß man es.
Du hast so ein Infas-Wahlstudio dann für deine persönlichen Zuschauer?
Ja, die sind alle vernetzt. Also das wird am Donnerstagabend, kommen die Kino, also das Kino, neue Filme kommen raus und du weißt eigentlich um 11, ob du Wodka trinkst oder Champagner. Man trinkt Wodka, wenn es nicht so klappt, Champagner, wenn es klappt. So, das wird dann so
aber
gemacht.
Aber es gibt doch auch Mund-zu-Mund-Propaganda der Kinogänger. Es gibt doch, ja.
Pro Jahr gibt es 1, 2 Sleeper.
So heißen die Filme, die dann doch
die
noch
langsam eben durch Mund-zu-Mund-Propaganda sich halten. Es ist wichtig, wenn gut geführte Kinos, wenn die Filme halten, dann haben sie eine Chance. Sie müssen aber den Film mögen. Also sie müssen die Reaktion vom Publikum haben und sagen, ah, die Leute kommen gut raus, also sie haben Lust drauf, dann werden die in gut geführten Kinos gehalten.
Also mache ich das immer richtig, wenn ich rauskomme, dass ich dem Kinobesitzer gleich sage, ob mir der Film gefallen hat oder
absolut.
Nicht?
Absolut. Das ist ja, und dadurch entsteht ja auch das, was Kino auch auszeichnet, dass man sagt, man redet über Filme oder man hat so ein Klima, wo man Film interessiert ist und nicht einfach nur dumpfbräsig reingeht und wieder raus und man hat dann so ein komisches Gefühl, als wenn man einen ganz schlechten Wopper gefuttert hätte. Das gibt's ja auch. Es gibt Filme, wo du sagst, ja, ja so ein ist einfach durchgerauscht und ist eigentlich eine Nullnummer. Mhm. Und das braucht man dann auch nicht wiedergeben. Aber man sagt, das hat mir irgendwie was gegeben und gute Filme geben einem ja was.
Ja, die Tage danach, finde ich, wenn die so nachwirken dann.
Insgesamt, ja, wenn man, wenn man irgendwo, Filme verändern nicht die Welt, aber schon das Bewusstsein ein bisschen und in der Wahrnehmung. Und man guckt, schaut anders. Doch.
Okay, dann reden wir gleich über den aktuellen Film, in dem du auch dabei bist. Hopp, Osterhase oder Superstar. Detlef das Küken. Mit Detlef Buck verbindet man irgendwie vieles, wenn man an dich denkt, aber kein Küken, muss ich ehrlich sagen. Also da braucht man eine Brücke. Wollen wir mal kurz reinhören in ein aktuelles Projekt? Du synchronisierst ein Küken.
Der Küken. Ja.
Das ist ja halt der Küken, das heißt ein spanischer Akzent. Also man muss genau hinhören, aber man weiß, das bist du, ja? Das Küken mit dem spanischen Akzent. Carlos. Jetzt bist du ganz nervös und kaust auf den Fingernägeln.
Nee, ich kau oft.
Du kannst. Das darfst du, dann kaust du echt Fingernägel.
Nein.
Nee, ist ja das eklig.
Ist, was heißt, ist doch nicht eklig, ist es passiert? Du musst doch nicht so genau hinschauen.
Na gut, macht die Kanzlerin, glaube ich, auch. So, kurz
mal. Nein, aber ich bin was Besonderes.
Naja, wir sind alle was Besonderes.
Du verstehst mich nicht. Ich meine was anderes. Ich bin echt was Besonderes.
Was wird denn das jetzt?
Siehst du?
Jellybeans? Na und? Du kannst sprechen und pupst Süßigkeiten. Mach das irgendwo anders.
Ja, du hast recht. Das ist nicht dein Problem. Und in 2 Wochen kannst du dann vielleicht den Kindern in aller Welt erklären, warum sie ihre Osterkörbchen nicht bekommen haben.
Ostern?
Oh doch, Fred. Ich bin der Osterhase. Hüpf rein.
So, jetzt haben wir lange nach dem Küken mit dem spanischen Akzent gehört, aber das war jetzt nicht dabei. Ne? Ich glaube, wir haben ja noch, ich muss mal ganz kurz hier den Udo fragen, ob wir noch einen Ausschnitt haben, wo du drauf, du kannst es ja selber sprechen.
Nein, das ist ja eigentlich, das ist ja ein, auch ein Film, ne? Ist ja kein Hörspiel. Also und das Küken wird nicht so gerne genommen für die Ausschnitte, das habe ich gemerkt, weil das Küken eben den Aufstand probt und man sagt, das ist ein böses Küken. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist kein böses Küken.
Du willst sagen, der Hessische Rundfunk ist nicht bereit für eine Revolution.
Der Hessische Rundfunk ist da noch nicht bereit für. Ich glaube, die sind sehr viele Rundfunkanstalten sind da nicht bereit für, wenn ich manchmal so reinkomme in Rundfunkanstalten.
Französische Revolution, Novemberrevolution, Kuba-Revolution und jetzt Küken-Revolution. Udo, haben wir noch einen Ausschnitt? Ja, lass uns mal rein. Wir sind ja nicht so. Hier, wir sind bereit. Hört mal jetzt Detlef Buck.
Der dickköpfige alte Puschelhase weigert sich, einen anderen zu krönen. Und das kann nur eines bedeuten, meine lieben Freunde. Wir werden diese Angelegenheit höchst selbst in die Hand nehmen.
Carlos? Carlos?
Ja, Phil?
Ja, wir haben nur gar keine Hände, wollte ich sagen.
Nein, das ist nur eine Redewendung, Phil.
Klar, verstehe.
Viel zu lange mussten wir schuften unter der Tyrannei des Puschelhasen. Aber das ist vorbei. Es wird Zeit für den Aufstand des Osterkuchens. Ja, Phil.
Ich denke nur laut, aber wäre es nicht einfacher, wir würden auf Ibi warten? Er bringt das bestimmt in Ordnung.
Phil, wenn du Ibi so liebst, dann heirate ihn doch. Ibi ist weg, okay? Oh. Es gibt einen neuen Boss.
Wirklich? Und wer ist das? Bin ich das?
Hast du sie noch alle?
Ja.
Ibi steht für Easter Bunny, ne? Also Carlos ist machthungrig und sagt, es reicht.
Nein, er ist nicht machthungrig. Aber es ist ja wie oft so in der Revolution, dass sie am Ende ihre eigenen Kinder frisst und ein Fehler ist und dann eitel. Er wird dann eitel. Er ist eigentlich ein Vorarbeiter der Küken, die die Ostereier machen und vorbereiten und all die Arbeit machen. Er hat auch recht, eigentlich hat er recht, wie viele Ideen von Revolutionen nicht falsch sind, aber am Ende kippen sie um und werden dann machtgierig.
Der König ist tot, es lebe der König.
Ja, so ist es.
Da. Aber er kommt ja überhaupt nur in diese Situation, ja, weil Hopp, der Osterhase, da gibt es ja so eine Art Generationskonflikt, ja. Der Vater führt das Osterhasengeschäft, der Sohn will jetzt als Musiker Karriere machen und das ist die Chance für Carlos, den du sprichst.
Ja.
Aber jetzt mal ehrlich, Detlef, dieser spanische Akzent, den habe ich bisher an dir noch nicht so bemerkt.
Nein,
den
habe ich auch selbst nicht an mir gemerkt. Ich habe mich auch gewundert. Das wird aber hingeschickt nach abroad. Und die fanden das irgendwie auch lustig, weil es ist ja ein CGI-Film, ein computergeneriertes Image. Also es ist kein echtes Küken. Das ach, ist, gut, nein, da haben wir nicht sagst. Mit Zehntausenden von Küken wurde da experimentiert.
Gut, dass du mir das nochmal sagst.
Na, aber es spielen aber auch richtige Menschen die Menschen Menschen. Die werden ja manchmal auch animiert, in computeranimierten Filmen.
In diesem
hier
Fall nicht.
Es ist so, man erinnert sich an Roger Rabbit oder sowas. So etwas kann man das vergleichen. So, und dadurch, dass er eine Kunstfigur ist, passte das. Sonst hätte man vielleicht auch einen normalen Spanier nehmen können. So, und das hatte das.
Aber sprichst du denn Spanisch oder machst du einen Urlaub in Spanien? Oder hattest du einen Coach für diesen Akzent?
Ich habe dann verlangt, ja. Damit es eben dieses spanische R da reinkommt und dass es nicht plötzlich komplett aus dem Ruder läuft. Und das war eigentlich auch ganz charmant.
Und worauf muss man achten bei diesem spanischen
Akzent? Das rollende R und dann gucken.
Gucken.
Dass das überhaupt eine Passion kriegt. Ne? Eine Passion, die ich mir ja manchmal gar nicht habe. Aber es hat Spaß gebaut und kann es ja dann anschauen. Ich meine, ich bin glücklicherweise auch nicht dann der Regisseur. Der Regisseur hat das in Amerika entschieden. Er wollte das.
Ja,
wunderbar. Kann ja nicht helfen.
Nein. Ich meine, wenn man dich will, muss man natürlich irgendwie auch dazu stehen. Ja, es ist ja sehr erfolgreich. Es ist wunderbar. Es kommt am 31. März, glaube ich, in die Kinos. Also genau perfekt für Ostern. Weihnachtsmann-Filme gibt es viele, aber Osterhasen-Filme gibt es doch nicht so viele.
Nein, ist neu. Ja, fand ich von der Idee auch charmant. Weil ich bin schon ein großer Vertreter des Osterfestes. Also ich mag Ostern sehr gerne. Und dass man da zu fahren, man hat ja, wenn man synchronisiert, die Figuren sind die noch gar nicht fertig. Die haben bis jetzt an dem Film geschraubt, dass da jetzt.
Das heißt, du kriegst dann nur den Text, wenn du das synchronisierst und kannst noch gar nicht richtig das.
Du siehst, wie du aussiehst, ist sehr eigenartig. Sehr böser Blick. Aber du weißt ungefähr, wie du bist. Mir hat die Idee gefallen, mit diesem Antagonisten zu spielen, diesen Oster. Und am Ende ist es ein Familienfilm, kann man wirklich sagen, der
ab
ist ja auch harmlos.
Ist der
ist ja ab null, kann man wirklich. Aber dadurch charmant. Dadurch charmant.
Revolution nein, ist nicht ab
Kinder,
null. Für Revolution braucht
nein,
doch Erfahrung.
Kinder sind da auch affin, aber es geht ja in dem Sinne nicht böse aus. Oder es macht keine Angst. Kinderfilme dürfen keine Unsicherheit. Aber hallo, zu einem Kinderfilm gehört absolut ein Happy End. Kinderfilme, die kein Happy End haben, sind meiner Meinung nach nicht Kinderfilme. In dem Sinne, weil man Verunsicherung herbeiführt.
Also Hopp, Osterhase oder Superstar. Und du sprichst Carlos das Küken und ist vielleicht eine Empfehlung mal für die Ostertage, ne? Der Carlos ist auf den Weg gebracht, ne? Unser Küken.
Ja.
Was steht sonst an? Du bist im Schneideraum momentan mit Rubbel die Katz, deinem Film, der im Herbst rauskommt. Was machst du sonst jetzt? Wo fliegst du? Fliegst du irgendwo hin? Musst du irgendwas recherchieren?
Naja, die Vermessung der Welt erfordert schon eine Reise nach Südamerika.
Ja, das wäre nicht schlecht, wenn man vorher
ja,
vor Ort
muss da, Humboldt war da auch unterwegs und da werde ich dann auch dahin fahren, ob ich jetzt zu Hugo Chavez gehe oder eher, es wird aber auch
Ecuador. Gehst du nochmal auf die Seite beim Auswärtigen Amt und guckst, ob das da sicher ist. Nicht, dass ich mir hier Sorgen machen muss.
Ja, aber Film ist ja eine Abenteuerreise. Also werden wir
ja, aber es soll ja nicht hier lebensgefährlich werden.
Nein.
Und heute sind ja die Hessen alle aufgerufen, wählen zu gehen. Bist du jetzt jemand, der heute Abend guckt, Wahlergebnisse Baden-Württemberg?
Die Zitteralwahl. Ja, für dieses kleine Ausrutscher. In Wahlzeiten wird man anders reden als sonst. Doch, das interessiert mich schon sehr. Es ist, finde ich schon, und es wird sicherlich auch messbar, das wissen wir ja auch. Wie man
wie du
eben
weißt,
alles messen.
Schon alles.
Naja, das ist letztendlich in dem Sinne, was. Das steht ja, wir sind ja ein Dorf. Die Welt ist ein Dorf.
Ja.
Und wenn da hinten etwas nicht funktioniert, was mit einem AKW produziert, dann wird das auch hier in einem Dorf, wenn es da brennt.
Gut, aber man hat schon das Gefühl, es sind alle wieder ein bisschen politischer. Es sind gerade diese schrecklichen Ereignisse in Japan haben eben auch dazu geführt, gestern große Demos.
Ja, absolut, ja. Das meine ich ja. Die Welt ist ein Dorf. Ist das heißt, es ist, wir sind nicht mehr, das ist nicht woanders, sondern es ist eine Gemeinschaft. Und dann wird dann auch ein anderes Bewusstsein wachkommen und das wird sich auch in der Wahl niederschlagen. Das ist ganz klar.
Und nochmal, motivieren nochmal die Hessen hier, dass sie heute auch zur Wahl gehen?
Also man kann dem definitiv, also manche haben es vergessen, heute ist Wahltag, auch in Hessen, vor allen Dingen man muss auch von der eigenen Haustür kehren und nicht nur woanders.
Genau, es ist ein riesiger Wahlzettel. Ich war heute Morgen schon, bevor ich hier ins Studio gekommen bin, wenn du ihn ausklappst, ich glaube 93 Kreuze darf man auf dem Einzettel machen. Also es ist schon auch ein bisschen...
Du hast 93?
Ja, ich hatte neben mir eine ältere Dame, die hat immer so laut gezählt und dann hat die sich verzählt und hat immer wieder von vorne angefangen. War ich auch ein bisschen unsicher, aber muss durch. Ich finde auch, man darf keine Ausrede...
Da werden ja viele ungültige Stimmen hier. Da.
Nee, es zählt ja auch alles selbst. Ich glaube, wenn da nur jetzt 92 sind, zählen die 92 auch.
Ja.
Also es sollte niemanden abschrecken, dann zur Wahl zu gehen. Was machst du heute noch? Gehst du jetzt wieder zurück nach
Hause? Wir haben ja einen schönen Kinobesuch im Kino hier. Und,
in Frankfurt heißt
ja,
die Stadt,
wo und du bist. Dann werden wir da eine Family and Friends von Universal besuchen. Ich mag gerne Kindervorstellungen, weil man kommt da nicht hinten Leute und sagen, analysieren dich der Tod, sondern es gibt ein Ja. Man mag es oder mir ist langweilig.
Also du hast heute eine Kindervorführung,
ja, das liebe ich.
Zum Thema Hopp, Osas oder Superstar.
Ja, das finde ich immer gut. Weil es ist wirklich, es ist nicht dieses hinterher analysieren von Dingen, die selber schon weiß, ist mir sehr fad. Bei gut. Kindern ist es einfach mal, da gibt es eine Freude oder
aus
ist
dem Bauch raus. Okay, dann hoffe ich, dass du heute viel positives Feedback bekommst, ganz spontan von den Kindern. Viel Erfolg für dieses Projekt und für deinen neuen Film sowieso. Ne? Und komm sicher hier wieder zurück aus Südamerika. Danke, ja, dass du da warst, Detlef Bruck.
Ahoi.
Moin, moin.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.